Also all diese Schwierigkeiten, die entstehen, stehen durch viel Druck, Rastlosigkeit, durch viel zu viel Kommunikation. Ich muss da noch antworten, da noch antworten, da noch antworten. Wie wollen wir das denn adäquat, angemessen, überall machen? Es ist doch klar, dass es zu Spannungen kommt. Vor dieser Gesprächstechnik muss ich doch erstmal gucken, was war denn eigentlich der Grund dafür? Also wenn jemand sein Verhalten geändert hat, dann ist es doch erstmal interessant zu erfahren, was eigentlich passiert ist, oder?
Willkommen bei Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Mein Name ist Benjamin Rolf und mich treibt eine Frage um: Wie fühlen wir Menschen klar und gesund in einer Zeit, in der Stress, Komplexität und Unsicherheit immer weiter zunehmen? In jeder Folge tauchen wir ein in die echten Herausforderungen des Führungsalltags und werfen einen Blick auf das, was die Zukunft der Arbeit wirklich prägen wird. Leading Well steht für eine neue Art der Führung, am Puls der Zeit und am Puls deines Teams, und genau damit legen wir jetzt los. Mein heutiger Gast ist Marie-Therese Braun. Marie ist Trainerin für Rhetorik und Verhandlungen. Sie berät internationale Unternehmen und trainiert Vorstände, Führungskräfte und ihre Teams darin, anspruchsvolle Reden zu halten und schwierige Verhandlungen erfolgreich zu führen. Von Marie wollte ich wissen, warum Menschen eigentlich immer häufiger übereinander statt miteinander reden. Wir sprechen darüber, was ein gutes Gespräch ausmacht und warum vorschnelle Urteile über Personen und auch Schubladendenken einem guten Dialog oft im Weg stehen. Wenn du also besser verstehen willst, wie du selbst schwierige Gespräche authentisch, aber auch mit bewusster Wirkung führst, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei diesem Gespräch. Das ist Leading Well, heute mit Marie-Therese Braun. Hi Marie, herzlich willkommen im Leading Well Podcast. Ich freue mich richtig, dass du heute dabei bist. Hi.
Hallo Benjamin.
Ja, wir wollen heute über ein großes Thema sprechen, was uns nicht nur in der Arbeitswelt beschäftigt, wahrscheinlich auch darüber hinaus: Kommunikation und auch, wie sich vielleicht unsere Art und Weise des Kommunizierens verändert. Ich würde ganz gerne mit einer kleinen eigenen Beobachtung und These mal starten. Ich habe auch so überlegt, wie nehme ich eigentlich Kommunikation gerade wahr? Und eine Facette, die ich beobachte, ist, dass ich das Gefühl habe, wir reden immer mehr übereinander und immer weniger miteinander. Egal, ob es natürlich ganz klassisch so Politik ist, aber auch so, wenn ich schaue, was mir so ein Unternehmen über den Weg läuft, habe ich das Gefühl, es geht so in eine ähnliche Richtung. Wenn du mal für dich schaust, was sind denn so Beobachtungspunkte, wo du denkst, hey, ja, da verändert sich irgendwie die Art und Weise, wie wir kommunizieren. Was nimmst du da so wahr?
Diese Beobachtung, dass Menschen eher übereinander reden als miteinander reden, die teile ich teilweise. Und das kann daran liegen, dass Menschen sich nicht mehr trauen, ins Gespräch zu gehen, weil sie es auch nicht ertragen können, wenn Widerspruch kommt. Der Trend ist aktuell eher so, wenn dich etwas stört und wenn die andere Person dich belastet und schwierig ist, dann nein zu diesen Energievampiren, dann zieh rechtzeitig eine Grenze. Und wir sind aktuell eher darauf ausgelegt, auf die Selbstfürsorge, was etwas sehr Gutes ist, mentale Gesundheit, Selbstfürsorge, schau, dass es dir gut geht. Das haben wir viel zu lange nicht gemacht. Und es kann sein, wenn sich das gesellschaftlich jetzt gerade in eine andere Richtung entwickelt, dass sich das eher in ein Extrem entwickelt. Ich schaue jetzt sehr darauf, wie es mir geht. Also die Welt dreht sich um mich und alle Menschen, die es mir nur ansatzweise schwierig machen, die fliegen raus. Und es ist natürlich etwas sehr Gutes, wenn wir in der Lage sind, Grenzen zu ziehen. Wenn wir das sehen, also das, was wir auch auf Social Media beobachten, diese Psychologie, Massenpsychologie, wie ticken Menschen, das ist etwas sehr Gutes, dass wir jetzt in der Lage sind zu erkennen, das ist nicht richtig, was die andere Person da mit mir macht. Und hier wäre es gut, eine Grenze zu ziehen. Wer diese positive Fähigkeit allerdings im Extrem lebt und das vorschnell macht, der verliert Gesprächskompetenzen. Wir können das dann nicht mehr ertragen, wenn jemand uns nicht hundertprozentig zustimmt. Und dann nimmt dieses binäre Denken zu. Ich sehe es so und die andere Person sieht es so. Und einer muss richtig liegen und einer muss falsch liegen. Es gibt auf der einen Seite nur die wahnsinnig tollen, empathischen Menschen und auf der anderen Seite gibt es die Narzissten. Dazwischen gibt es nichts. Die Realität ist aber eine andere. Nur weil jemand einen zwischenmenschlichen Fehler gemacht hat, ist die Person nicht toxisch. Nur weil jemand einmal rücksichtslos war im Gespräch oder jemanden öfter unterbricht, ist die Person kein Narzisst. Und da müssen wir sehr aufpassen, dass wir nicht in dieses Extrem rutschen und vorschnell diese Grenzen ziehen. Dass wir gesprächsfähig bleiben.
Finde ich einen super Punkt. Ich finde, da war auch schon super viel drin, gesprächsfähig. Ich habe mir auch notiert, die Bereitschaft im Gespräch zu bleiben. Und diese Bereitschaft setzt ja irgendwo auch, finde ich, immer eine gewisse Offenheit voraus. Und diese Offenheit kann natürlich verloren gehen, wenn ich in ein Ich-gegen-die-Denken komme. Also genauso, wie du es beschrieben hast. Ich ordne mich in eine gewisse Gruppe ein und bewerte, ich bin jetzt der offene, empathische Typ. Und alle anderen sind böse, alle anderen sind inkompetent oder Narzissten oder. Also genau diese Bewertung, diese Abwertung und dementsprechend auch Abgrenzung macht natürlich den Dialog sehr viel schwieriger. Wenn du mal so darauf schaust und du hast schon eben beschrieben, Social Media mit Sicherheit ist etwas, was uns in diese natürlich einerseits vielleicht sehr überzogene Ich-Zentrierung bringen kann, also Sorge um dich und nehme wahr, wie es dir geht. Gleichzeitig uns bestimmt auch dahin bringt, schneller zu urteilen, übereinander zu urteilen. Also ist irgendwas, was natürlich so ein bisschen durch diese Medien gepusht wird. Was ist denn aus deiner Sicht, wenn wir mal ganz kurz dabei bleiben, ein gutes Gegenmittel gegen dieses Verlieren der Bereitschaft und Offenheit zum Dialog?
Dramareduktion. Nicht so viel auf Social Media unterwegs zu sein. Die aktuellen Untersuchungen zeigen, dass Menschen, die viel Zeit auf den sozialen Plattformen verbringen, dass die tendenziell ein schlechteres Menschenbild haben als diejenigen, die weniger auf diesen Plattformen unterwegs sind. Denn diese lautesten 1-5%, die dort sichtbar sind, sind nicht deswegen sichtbar, weil sie etwas Gemäßigtes zu sagen haben, sondern weil sie sich empören. Und diese wenigen Prozent, die so laut sind und sich empören, vielleicht auch manchmal zu Recht bei wirklich wichtigen Themen. Es geht ja, hier will ich auch einwerfen, dass das Problem manchmal nicht ist, dass wir in den Meinungen weiter auseinandergehen, sondern dass es eher eine affektive Polarisierung ist, also eine gefühlsmäßige Polarisierung. Das heißt, wir denken nicht die andere Person, also dass die Sicht der anderen Person ist falsch, sondern die Person ist falsch. Das ist das Problem. Die Meinungen gehen gar nicht so stark auseinander. Davon geht man zumindest aktuell aus, dass es eher eine affektive Polarisierung ist. Das heißt, die Themen an sich, man darf ja auch weit auseinandergehen. Das ist sehr gut, dass die teilweise zutage kommen, dass sich da was tut bei vielen Themen, bei Rassismus, Feminismus, Gleichberechtigung. Das sind ja alles Dinge, wo man sagen könnte, Mensch, toll, dass wir mal drüber sprechen. Es geht eher um die Art und Weise, also diese Menschen abzuwerten, sie sind schlechte Menschen, sie vorschnell in die andere Schublade zu stecken. Diese Art der Kommunikation ist jetzt gemeint. Und wenn wir diese Art der Kommunikation sehen, jemand wirft nur eine Kleinigkeit ein, stellt man eine kritische Frage, du bist Täter, du gehörst dazu, dann kann das Auswirkungen haben auf unsere Kommunikation im echten Leben, weil wir dann auch im echten Leben denken, so wird auch dort mit uns umgegangen. In der Kommunikationspsychologie spricht man auch vom DKB-Verdacht. Jemand muss dumm, krank oder böse sein, wenn er es anders sieht. Wir selbst denken teilweise so. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Angst, dass andere so von uns denken könnten. Und Social Media vermittelt dieses Bild. Und deshalb kann das die Angst schüren, im echten Leben mit anderen Menschen ins Gespräch zu gehen, weil wir denken, die sind genauso. Aber die meisten Menschen sind nicht genauso.
Und auch da wieder uns sehr, sehr beeindruckend, wie du es schilderst, da steckt ja einerseits sehr viel Emotion dahinter. Also du hast über Ängste gesprochen, Ängste, die wiederum dazu führen können, dass wir uns zurückziehen, dass wir nicht ins Gespräch gehen. Da steckt ganz viel Interpretation dahinter, Bewertung, wie werte ich das, was eine andere Person sagt oder wie werte ich auch die Person als Ganzes auf Grundlage von dem, was ich höre oder wahrnehme. Und was ich total interessant finde, wenn man alleine das mal sieht, und es ist ja jetzt eine sehr, sehr alltägliche Form der Kommunikation und man sie in so einen Unternehmenskontext überträgt, Was lernen wir daraus über Kommunikation eigentlich als Ganzes? Weil was du eigentlich jetzt geschildert hast, ist, dass wir einerseits vielleicht so ein Argument haben und so ein Argument muss sich gar nicht so sehr unterscheiden, aber darüber hinaus passiert ja einfach noch eine ganze Menge. Und mich würde das mal total interessieren, weil es gibt mit Sicherheit ganz viele Menschen, egal ob sie in der Führungsrolle sind, ob sie vielleicht tatsächlich im Projektgeschäft arbeiten, die erstmal ganz klassischerweise im Unternehmenskontext interessiert sind an dem Argument, an Fakten, daran irgendwie zu transportieren, was gerade ist. Aber auch da, wir alle sind ja Menschen, ne? Und da passiert ja so viel drumherum. Mich würde mal interessieren, bevor wir da tiefer reinspringen, vielleicht auch so ein bisschen langgehangelt an dem, was du gerade geteilt hast. Was passiert denn bei Kommunikation, was über das rein faktische Argument eigentlich hinausgeht?
Du hast zu Beginn deiner Frage gefragt, was lernen wir denn daraus? Das möchte ich zuerst beantworten. Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass schnelle Urteile oft falsch sind. Die Führungskraft, die nicht sofort darauf einsteigt, mir eine Gehaltserhöhung zu geben, ist nicht die typische Kapitalistin. Ich muss sie nicht sofort in diese Schublade stecken. Der Mitarbeiter, der gerade eine kritische Frage hat zum Veränderungsprozess, ist nicht der typische Jammerer, der keinen Bock auf Veränderung hat. Vielleicht hat die Person eine kritische Anmerkung, die durchaus berechtigt ist. Und hier Menschen nicht vorschnell abzuwerten, und gerade Letzteres sieht man ja in Unternehmen super häufig. Jemand geht nicht sofort bei einer Veränderung mit. Eine Veränderung, Neues, ist ein Wert, den sehr viele teilen, die in Unternehmen etwas bewegen möchten. Es gibt aber gleichzeitig ja auf der anderen Seite den anderen Wert, nämlich ich möchte auch gucken, was sich bisher bewährt hat und nicht alles wegschmeißen, nur weil es alt ist. Vielleicht kann man Bewährtes auch bewahren. So. Und diejenigen, die für Bewährtes einstehen, die werden oft als die Jammerer, ach, die Opfer der Umstände, ach, die blockieren wieder und so, ach Mensch, 90% der Mitarbeiter müsste man eigentlich rausschmeißen. Das ist furchtbar. Also wenn ich als Person glaube, 90% meiner Mitmenschen müssten eigentlich weg, dann ist die Frage, wer hier Recht hat und an wem es eigentlich liegt. Und schön ist es doch, wenn man die andere Seite erstmal ernst nimmt. Und da kommt jemand und sagt, ich habe hier schon x-mal Veränderungsprozesse mitgemacht. Ich kann Ihnen sagen, das funktioniert nicht. Dann kann ich ja sagen, ja gut, da spreche ich ja gerade mit der richtigen Person, dann haben Sie ja viel Erfahrung, dann erzählen Sie mal, wie würden Sie es denn machen? Oder was ist denn in der Vergangenheit schiefgelaufen? Und erstmal die andere Person ernst nehmen, als sie abzuschieben. Das ist was sehr Wichtiges.
Schubladen öffnen, ne, finde ich ein gutes Stichwort. Und auch wenn ich das jetzt mal so auf unseren Führungskontext übertrage, kann ich mir vorstellen, ist das natürlich schon ein erster Schritt, genau das auch vorzuleben. Weil was du gerade beschrieben hast, ich kann mir vorstellen, dass das viele alltäglich erleben, gerade große Transformations-, große Veränderungsprozesse. Da sind wir ganz schnell dabei zu sagen, so, ah, guck mal, das sind die wenigen Botschafter, das sind die, die sind offen für Neues, die schnappen sich das Thema, die treiben das voran. Und dann haben wir die 10, 20, 30%, genauso wie du es beschrieben hast, das sind die, die immer skeptisch sind, die, die immer hinterfragen, die, die keinen Bock haben, die, die skeptisch bewahrend unterwegs sind. Und wo wir ja wiederum ganz schnell in so einer Abwertung sind, an einer Abwertung und auch so einer Pauschalisierung von dem, was wir da gerade wahrnehmen. Deswegen finde ich so dieses Öffnen, dieses Ernstnehmen total wichtig und vor allen Dingen das Vorleben davon. Und gleichzeitig hatte ich mich gefragt, wie kann das eigentlich aussehen, wenn wir immer wieder vielleicht auch so ein bisschen dazu verleitet sind, in so eine Schubladen zu rutschen. Das ist ja irgendwie bestimmt auch ein Mechanismus, der uns das Leben ein bisschen leichter machen soll, Menschen in Schubladen zu stecken und zu gucken, ah, wie kann ich in meiner Organisation die 100 Leute besser verstehen? Schiebe ich sie doch einfach mal in die entsprechenden Schubladen und weiß entsprechend, wie ich mit ihnen umzugeben habe. Mal so wirklich in den Alltag geschaut. Wie können wir gemeinsam Schubladen öffnen? Hast du da eine Idee? Also stellen wir uns mal so einen Veränderungsprozess vor und vielleicht so ein Townhall-Meeting, Kickoff von so einer neuen Veränderung. Es sind wieder die gleichen Personen, die mit verschränkten Armen da sitzen, die erstmal Widerstand geben, die erstmal deutlich machen, eigentlich unterstütze ich das hier gerade nicht. Wie springen wir nicht wieder in die gleiche Schublade rein.
Schubladendenken ist etwas ganz Natürliches. Wir sind ja alle nicht erleuchtet, wir können nicht alle den ganzen Tag differenziert durch die Welt gehen. Es ist ganz normal, dass wir Menschen sehen und sie schnell einordnen. Es ist ein alter Instinkt zu schauen, ist die Person gefährlich, ist sie ungefährlich, kann ich dieser Person vertrauen, kann ich dieser Person nicht vertrauen. Eine Freundin von mir hat mir einen sehr schönen Satz gesagt, nämlich, ich liebe es, Menschen in Schubladen zu stecken und sie dann wieder rauszuholen. Und das ist doch eine schöne Sache. Also sich selbst nicht zu viel verbieten. Okay, ich denke, der ist jetzt so. Mal schauen, ob er da bleibt. So. Und eine gute Möglichkeit ist, vor diesen Meetings, wenn man schon weiß, da sitzen jetzt wieder Leute drin, mit denen kann ich nicht so gut und der unterbricht mich ständig und der und die wird wieder eine Blockade haben und so weiter, dann haben wir diese negativen Unterstellungen im Kopf und die negativen Interpretationen, warum die das jetzt machen. Und sehr oft höre ich in meiner Arbeit das Wort Narzisst auch oder Opfer der Umstände. Das sind die zwei Dinge, die ich sehr oft höre, die Blockierenden und die Narzissten. Und wie wäre es denn, wenn man nicht die negativste Unterstellung macht, also wenn man sich vorher in eine Haltung bringt und sich fragt, was könnte denn der neutralste oder vielleicht sogar positivste Grund sein, warum die Person sich so verhält? Wenn der ständig blockiert, also wird nachher auch was sagen, ist es dann jemand, der natürlicherweise immer alles blockiert und keine Lust hat generell an Veränderung? Oder könnte eine neutrale oder sogar positive Erklärung sein, dass diese Person eine Erfahrung gemacht hat, aufgrund der er das sagt und er einfach auch gerne ein Mitbestimmungsrecht haben möchte? Könnte es sein, dass er wertvolle Punkte beizutragen hat? Könnte es sein, dass wir bisher dieser Person noch nicht ganz zugehört haben und außer ich verstehe dich ja aber eigentlich gar nichts gesagt haben zu seinen Vorschlägen und Einwänden? Okay, also mal mit dieser Einstellung reingehen. Wenn jemand drin ist, der mich ständig unterbricht und mit anderen Vorschlägen kommt, dann könnte ich sagen, typisch, die denkt immer, sie hat die besseren Ideen oder die will mich mundtot machen oder ist eine Selbstdarstellerin oder eine Narzisstin. Könnte dann vielleicht eine positive Erklärung sein, dass sie viele Ideen im Kopf hat und gar nicht weiß, wo sie anfangen soll und weiß, wenn sie es jetzt nicht sagt, dass sie es in 30 Sekunden vergessen hat. Das heißt nicht, dass das in Ordnung ist. Also ich muss trotzdem eine Strategie finden, damit umzugehen. Ich kann auch mit ihr sprechen. Aber das heißt, dass ich dann mit einer anderen Haltung in dieses Gespräch gehe, nämlich nicht mehr mit einer inneren Abwertung der Person gegenüber, sondern mit Respekt der Person gegenüber. Wir alle wissen, wie Gespräche laufen, bei denen wir die andere Person schon in die Schublade gesteckt haben und abgewertet haben. Wir müssen uns richtig zusammenreißen, so fassadenhaft wenden wir dann unsere Technik und Strategien an. Wir müssen die verstehen und so. Das ist dann alles aufgesetzt. Aber wenn wir mit Respekt ins Gespräch gehen, machen wir ja ganz viel von innen heraus wichtig. Dann frage ich vielleicht eher mal nach, bevor ich sofort sage, machen wir nicht. Menschen, die sich nicht gehört fühlen, verhalten sich unerhört.
Das kann man auch nochmal wirken lassen. Mir ist gerade so in den Sinn gekommen, bei dem, was du geschildert hast, ich finde, das trifft es eigentlich auch mal ganz gut. Für welches Problem ist das Verhalten, was wir wahrnehmen, eine Lösung? Also zu sehen, dass die Art und Weise, wie sich eine Person verhält, wiederum ja nicht destruktiv gemeint ist, sondern ihrer eigenen Art und Weise konstruktiv. Also konstruktiv zum Beispiel, genauso wie du es beschrieben hast, weil in der Vergangenheit einfach schlechte Erfahrungen mit Change-Prozessen vielleicht eingetreten sind. Sie schon 15 Jahre im Unternehmen ist und gemerkt hat so, guck mal, genau so haben wir es vor 5 Jahren schon mal gemacht und ist einfach gegen die Wand gefahren. Und wir haben ganz viel Energie, ganz viel Ressourcen verschwendet und ganz viel Stress für alle Beteiligten erzeugt und am Ende hat es niemanden vorangebracht. Das ist das Problem, was man beobachten würde und das eigene Verhalten, sich erstmal in den Widerstand zu gehen, wäre ja so gesehen eine Form der Lösungsorientierung, ne? Also einen Einwand kenntlich zu machen. Und ich finde, so wie du es auch beschrieben hast, diesen Einwand zu erkennen, manchmal ja auch hinter einem Widerstand. Das ist ja eine wichtige Information, mit der wir auch arbeiten können, gerade so in so Veränderungsprozessen, ne? Also was ist die Information, was ist der Einwand, was kann ich lernen über mein Gegenüber, finde ich, ist auch eine spannende Frage.
Darf ich noch was ergänzen? Du hast gesagt, das fand ich jetzt sehr gut, vielleicht hat diese Person eine schlechte Erfahrung gemacht oder ist vielleicht damals auch nicht gehört worden und hat schlechte Erfahrungen mit Change-Prozessen gemacht. Und das ist ja wie unsere Kommunikation im Generellen. Wir haben ja jetzt diese Kommunikationsmuster und diese Kommunikationsstrategien, weil wir sie in der Vergangenheit mal gebraucht haben. Und vielleicht kann man als Unternehmen diesen Personen, die sich bisher nicht gehört gefühlt haben, jetzt eine korrigierende Erfahrung ermöglichen. Bei uns musst du nicht so laut sein. Du wirst gehört. Wir geben dir auf verschiedene Art und Weisen, kann man organisationspsychologisch schauen, eine Art von Mitbestimmungsrecht. Und das heißt nicht, dass man es dann so machen muss am Ende. Das heißt, dass man das einbezieht in die Entscheidungsfindung und auch zeigt in der Führung, dass man das einbezieht und gehört hat. Die Entscheidung steht auf einem anderen Blatt.
Ich würde ganz gerne mal den Spieß einmal umdrehen, Marie, weil wir haben ja jetzt so ein bisschen schon darüber gesprochen, wie verhalten sich vielleicht andere Personen und wie nehme ich das auf, zum Beispiel auch als Führungskraft, wie gehe ich dann in die Kommunikation? Ich finde, die andere Seite ist ja die Frage, wie will ich eigentlich wirken als Führungsperson? Und gerade so dieses Wort Wirkung ist auch etwas, was ich sehr mit dir verbinde. Und gleichzeitig habe ich mich gefragt, wie funktioniert denn das eigentlich mit der Wirkung? Also kann ich mir vornehmen als Führungskraft, ich möchte nahbar, glaubwürdig, kompetent, offen wirken und kann das dann tatsächlich auch einfach tun und schaffen und beeinflussen? Oder wo sind da auch vielleicht Grenzen der eigenen Wirkung, gerade in der Kommunikation? Wenn es um meine Wirkung geht, kommunikativ, was kann ich denn da eigentlich beeinflussen und wo endet vielleicht auch der Einfluss, den ich da haben kann?
Auch hier kann man in ein Extrem rutschen. Da gibt es die einen, die sich viele Gedanken darüber machen, wie sie wirken, wie sie Dinge so sagen könnten, dass sie auch angenommen werden von anderen. Was kann ich tun, um mein Team gut zu führen oder generell im Alltag? Wie kann ich mich verhalten, um als souverän wahrgenommen zu werden? Ich darf keine Fehler zugeben. Sie sind ständig in dieser Selbstbeobachtung, wie sie wirken. Und dabei verlieren sie ihre Authentizität. Und auf der anderen Seite gibt es die Menschen, die genau in dieser Authentizität sind, die sagen, ich mache das einfach so, wie mir der Schnabel gewachsen ist und ich bin eben so, wie ich bin. Und damit sollten die anderen klarkommen. Und ich bin ja auch da, weil ich so bin, wie ich bin. Das ist doch alles so in Ordnung. Und auch diese Authentizität kann in ein Extrem rutschen. Wenn jemand ganz authentisch sagt, was habt ihr jetzt verbockt? Ganz ehrlich, so schwer war es nicht. Dann ist das authentisch, aber ob das unbedingt hilfreich ist, damit eine positive Veränderung stattfindet im Team, ist die andere Frage, weil Impulsivität nicht automatisch gut ist. Die Authentizität kann in eine schonungslose Offenheit kippen. Die kann man in der Führung nicht gebrauchen. Man braucht gleichzeitig zu dieser Authentizität ein Wirkungsbewusstsein. Wie kann ich die Dinge so sagen, dass sie angemessen sind, dass sie zur Situation passen und dass sie zur Rolle passen. Und hier gibt's einen schönen Satz, der ist nicht von mir. Ruth Kohn war so schlau und hat das selektive Authentizität genannt. Alles, was du sagst, soll wahr sein, aber nicht alles, was wahr ist, muss auch gesagt werden. Wenn du gerade absolut verzweifelt bist und nicht weißt, was du tun sollst, musst du es nicht sofort allen Mitarbeitern erzählen. Du kannst dich erstmal selbst sortieren, um dann später beides miteinander zu verbinden und eine authentisch zu sagen, ich bin selbst schockiert oder ich bin selbst überrascht, aber nicht dabei stehen zu bleiben, sondern dann noch in die Wirkung gehen und in diese Kompetenz zu gehen und zu sagen, und deshalb haben wir uns Folgendes überlegt. Weil Orientierung eben ein Merkmal ist von guter Führung.
Ich finde, gerade dieses Wort authentisch ist ja was, was sehr, sehr doll jetzt gerade auch so durch die Führungswelt, die Unternehmenswelt fliegt. Alle sollen authentisch sein. Wir wollen authentische Führungskräfte. Und so wie ich es von dir gerade verstanden habe, ist ja auch Authentizität etwas, was Grenzen haben kann oder auch Grenzen haben sollte. Wenn du mal Authentizität vielleicht auch in einem Führungskontext beschreiben, definieren müsstest. Was ist das eigentlich? Wann sind wir authentisch und was würde das bedeuten, wenn wir so einen eigenen Anspruch verfolgen, authentisch sein zu wollen?
Authentisch sein bedeutet, was jemand sagt, stimmt mit seinem Innenleben auch überein. Also das, was ich sage, meine ich in dem Moment auch so. Ich sage nicht, ich bin zuversichtlich, wenn ich es in Wirklichkeit gar nicht bin. Dann muss ich ein anderes Wort dafür finden oder muss es anders sagen. Ich bin sicher, dass ich vertraue dir, das kriegst du schon hin. Wenn es eine Führungskraft sagt, aber man merkt, die Mimik und die Stimme sagt aber gerade was anderes, dann verliert man auch Vertrauen. Das heißt, es ist schon wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, stimmt das mit meinem Innenleben überein? Aber auf der anderen Seite muss nicht alles, was im Innenleben ist, nach außen getragen werden. Und hier kann man vorher Vorgesprächen oder vor wichtigen Ankündigungen, wenn die Führung auch Veränderungen ankündigt oder große Präsentationen, Reden gehalten werden, sich fragen, was möchte ich nach außen tragen und was möchte ich erstmal hinten anstellen? Und da auch strategisch auszuwählen, ohne im anderen Extrem zu landen. Denn man muss schon sagen, dass es auch in der Führung viele Menschen gibt, die sehr in der Wirkung sind, sodass sie schon fast fassadenhaft sind. Also sie lernen, wie sie sein müssen und dann sind sie das und verlieren, wissen gar nicht mehr, was würde ich dazu sagen, wenn ich die Rolle nicht ausfüllen müsste? Wer bin ich eigentlich? Und das ist Persönlichkeitsentwicklung, das ist ein Weg.
Bevor wir gleich weitermachen, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ja, der Kern unserer Arbeit ist die Zusammenarbeit mit Unternehmen und Führungskräften. Und was sich da immer wieder zeigt, ist, dass wir gerade mitten in einer Phase sind, in der sich Arbeit, aber auch Zusammenarbeit in Teams grundlegend verändert. Einerseits wächst von außen der Druck und die Unsicherheit. Wir befinden uns immer noch in Zeiten großer Krisen. Von innen steigt aber auch die Notwendigkeit, sich immer wieder neu auszurichten und aufzustellen als Unternehmen, sich neu zu erfinden, neue Strukturen, neue Geschäftsmodelle zu etablieren. Und genau da wird natürlich auch Führung zu einer entscheidenden Stellschraube. Die Frage ist nicht mehr nur, was wir tun, welche Projekte und Prioritäten wir verfolgen, sondern vor allen Dingen, wie wir durch diese Zeit führen. Wie schaffen wir Orientierung, wenn vieles unklar ist? Wie stärken wir Vertrauen und psychologische Sicherheit im Team? Und wie gestalten wir Veränderungen so, dass Menschen wirklich mitgehen und auch Lust haben, mitzugestalten? Aus unserer Sicht sind das keine weichen Themen, sondern wirklich eine der härtesten Währungen, die wir gerade für wirksame Führung haben. Und genau daran arbeiten wir. Zusammen mit Führungskräften in Coachings, in Workshops, in Entwicklungsprogrammen begleiten wir nicht nur Führungskräfte, sondern auch ihre Teams dabei, diese Fähigkeiten gezielt aufzubauen und im Alltag wirksam zu machen. Wenn dich das anspricht, wenn dich auch diese Fragen, diese Themen gerade umtreiben, dann lass uns sehr, sehr gerne miteinander sprechen. Alle Informationen, wie du mit uns in Kontakt treten kannst, auch alle Informationen über unsere Leistungen und Angebote findest du entweder direkt in den Shownotes oder unter www.benjaminrolf.de. Ich freue mich, wenn wir miteinander sprechen. Jetzt aber erstmal zurück zu unserer Folge. Wenn ich rein auf dieser Seite bin, Selbstbeobachtung und Fokussierung darauf, wie möchte ich wirken, dann kann das sehr, sehr schnell in etwas Rollen und Maskenhaftes kippen. Also, dass ich am Ende eine Art und Weise von mir konstruiere, die vielleicht nicht mehr ganz so viel mit meinem Kern, mit meinem Inneren zu tun hat. Deswegen Authentizität so als Zutat, die es braucht. Aber, und so verstehe ich es auch von dir, Authentizität eher als so eine Art Schieberegler, wo ich gucken muss, wie viel oder wie wenig davon gebe ich gerade dazu. Ist das so ein Bild, was das ganz gut beschreiben würde?
Ich überlege gerade, wo passt das Bild, wo passt das nicht? Kein Bild passt zu 100%. Ich würde schon sagen, dass das, was man nach außen zeigt, zu 100% dem Innenleben schon entsprechen sollte. Es geht wirklich eher um die Auswahl. Wenn ich ein anderes Bild nehmen würde, wäre es die berühmte Pralinenschachtel. Ein paar davon dürfen in der Schachtel bleiben, aber ein paar Pralinen, die zu mir passen oder die mir schmecken, die nehme ich jetzt raus. Passen auch dazu.
Ja.
Oder zu mir.
Genau, aber ich würde in manchen Situationen überlegen, offenbare ich ein paar mehr Pralinen oder offenbare ich ein paar weniger Pralinen quasi. Also diese Selektion würde ich schon vornehmen. oder?
Ja, vielleicht. Also wir sind ja in der Kommunikationspsychologie sagt man immer, wir sind viele. Also wir haben viele innere Anteile in uns. Der eine Anteil sagt, ja, mach das auf jeden Fall. Und der andere Anteil sagt, nein, das kannst du so nicht sagen. Und der andere Anteil sagt, ja, aber du musst dich doch erst mal selbst behaupten. Der andere Anteil sagt, na, das gehört sich aber so nicht. Also ist ganz normal, dass wir in uns verschiedene Anteile haben, die sich auch widersprechen. Und dann kann man sich überlegen, welchen davon nehme ich nach vorne und vielleicht auch, ja, wie viele davon nehme ich nach vorne? Wie stark mache ich sichtbar, was ich fühle?
Wenn wir es mal praktisch machen, wir waren eben gerade ja schon bei so einem, finde ich, sehr treffenden, auch immer wieder aktuellen Beispiel von Change in Organisation. Natürlich nehmen wir aus der Belegschaft vielleicht auch Skepsis wahr, Widerstand wahr. Auf der anderen Seite sind wir vielleicht als Führungsperson ja auch diejenigen, die dann einen gewissen Wandel, eine gewisse Veränderung vertreten. Und nicht immer müssen wir ja komplett dahinter stehen. Also wenn ich mich jetzt mal reinversetze in eine große Restrukturierung, vielleicht gibt es sogar Entlassungen, vielleicht verändert sich ein Geschäftsmodell, vielleicht merken wir, dass sich ganze Rollen, Verantwortlichkeiten verändern. Und da kann es natürlich sein, dass wir schon selber für uns, wenn ich in mich hineinfühle, in meine eigene persönliche Perspektive mir so denke, eigentlich stehe ich nicht hinter jeder Entscheidung, die dort getroffen wird und die ich mit meiner Rolle hier vertreten soll und vielleicht auch werde. Gleichzeitig sind das im Zweifel harte Entscheidungen, die aber von mir verlangt werden, tatsächlich zu treffen und auch zu kommunizieren und zu vertreten. Wenn man da mal dieses Prinzip der selektiven Authentizität und auch dieser bewussten Wirkung, die ich vielleicht dann auch erzeugen möchte. Also vielleicht so eine gewisse Nahbarkeit und gleichzeitig Härte in der Sache, ne, natürlich, und Konsequenz in der Sache, das so zusammenzubringen. Wie könnte das in so einem Moment aussehen oder wie kann ich das für mich probieren, als Führungsperson kommunikativ zu steuern?
Vielleicht kann man das, was in einer Führungsperson passiert, was man selbst abgewägt hat oder auch als wichtigen Punkt gesehen hätte, einflechten in die Kommunikation. Also man sagt ja, wir wollen natürlich, auf der einen Seite wollen wir Neues wagen. Das ist natürlich mit Risiken verbunden. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch die Risiken abwägen und schauen, was könnte passieren. Wir haben uns jetzt in dem Fall dafür entschieden, dass so hat man nochmal diese Erklärung mit reingebracht. Denn natürlich ist es als Führungskraft erstens so, dass man nicht hinter einem steht, wie du gerade gesagt hast. Und zweitens kann ich es auch nicht jedem recht machen, der gerade zuhört. Aber wenn ich diesen Punkt zumindest angesprochen habe, dass es den gab, dann ist er nicht unausgesprochen, dann ist er trotzdem an Deck und alle wissen, der hat keine Scheuklappen auf, das hat der durchaus gesehen.
Also schon eigene Perspektive offenbaren, ne, mit reinbringen. Nicht jetzt einfach nur ein glattes Sprachrohr eines Unternehmens sein, sondern schon auch mitteilen, was ist mein Blick und meine Perspektive darauf und warum ist es einerseits sinnvoll, sollte ich, das ist vielleicht eine Frage an dich, sollte ich, wenn ich Zweifel habe, wenn ich Unsicherheiten habe, diese mitteilen, wo könnten die angebracht sein, an welcher Stelle vielleicht auch weniger. Gerade wenn man es jetzt mal so wieder in so eine Authentizität und Wirkungsperspektive bringt. Ne? Also wo kann auch so ein nach außen kehren der inneren Überlegungen dann vielleicht auch gar nicht so produktiv sein für so eine Situation?
Ja, die Frage ist immer, wenn ich das jetzt offenbare, dass ich das selbst nicht so gut finde, was sage ich damit aus? Ist es dienlich? Also wäre es hilfreich zum Beispiel, weil ich mich damit auch verbinde mit meinem Team? Oder löst es eher auch bei denen starke Unsicherheit aus? Also möchte ich das nur sagen, weil ich mal Luft rauslassen muss? Oder könnte es wirklich hilfreich sein? In jedem Fall ist hilfreich, eine mögliche Unsicherheit oder Zweifel professionell einzubetten. Nicht nur zu sagen, ich finde es auch furchtbar. Ich verstehe gar nicht, wie die da drauf gekommen sind. Wie kann man so sein? Ich hatte da wirklich gar kein Mitspracherecht, weil wenn ich Mitspracherecht gehabt hätte, dann würden wir es ganz anders machen. Das kann man sensibler formulieren, sodass man den anderen nicht gegen den Karren fährt. Wie kann man es formulieren? Und man kann sagen, es kommt natürlich auf die jeweilige Situation an. Man könnte zum Beispiel sagen, ich hatte zu Beginn auch Zweifel, weil, und ich weiß auch, dass es viele von euch auch so sehen, jetzt haben wir folgenden Vorschlag und der kann funktionieren, wenn wir folgende Bedingungen einhalten. Und deshalb ist es notwendig, dass wir als Team jetzt X, Y, Z machen. Es gibt verschiedene rhetorische Redetechniken, Einordnungen, die man machen kann, um diese Orientierung und um diese Struktur trotz der eigenen Authentizität und Unsicherheit zu haben und das gut einzubetten. Gleichzeitig ist es natürlich ein Thema, was du ansprichst, was viele wirklich umtreibt, weil natürlich Führungskräfte sich auch überlegen müssen, ständig in diesem Zwiespalt sind, was kann ich hier sagen, wem fahre ich gegen den Karren, muss ich das eigentlich absprechen, wenn ich das jetzt hier so sage? Das ist nicht leicht. Und egal, wie gut jemand rhetorisch ist oder selbstsicher jemand ist oder was für ein toller Mensch jemand ist, diese Person wird sich trotzdem in fast jedem Unternehmen immer in Spannungsverhältnissen befinden. Das ist in der Jobbeschreibung Führungskraft leider mit drin.
Und deswegen finde ich auch so die Orientierung, die du gibst, so super wertvoll, weil was mir auch immer wieder begegnet, sind genau diese sehr vielfältigen und teilweise auch sehr unterschiedlichen Anforderungen. Wir sprechen ja einerseits schon immer wieder darüber, hey, wir müssen im Unternehmen Klarheit schaffen, Orientierung geben, konsequente Entscheidungen treffen. Und auf der anderen Seite wird immer mehr über psychologische Sicherheit ja auch gesprochen, wo es aber ja viel darum geht, okay, wie teile ich auch etwas von mir? Wie gebe ich auch etwas preis, wenn ich mir unsicher bin, wenn ich vielleicht tatsächlich Zweifel habe oder mich etwas besorgt oder stresst oder belastet. Aber genau da kann ich mir vorstellen, so wie du es auch beschreibst, ist es manchmal gar nicht so leicht, auch für sich zu, vielleicht auch so ein Bewusstsein zu schaffen, was ist denn der richtige Mix in der entsprechenden Situation? Also wo möchte ich eigentlich welche Wirkung erzielen? Du hast ja auch viel über Wirkung gesprochen. Klarheit, wo braucht es einfach jetzt die Konsequenz, die Orientierung? Und wo ist ein guter Raum, dann doch etwas preiszugeben und dann doch etwas mehr Nahbarkeit zu schaffen und dadurch vielleicht auch das Ergebnis natürlich wieder zu stärken, ne? Das kann ja natürlich ein Effekt sein. Aber ich finde schon das Spannungsfeld da sehr, sehr groß, weil es halt nicht dieses klare Einmaleins ist, ne? Sondern dann doch von Person zu Person, von Kontext zu Kontext sehr unterschiedlich sein kann.
Ja, und es ist schön, dass du das sagst, weil natürlich nach außen es oft so aussieht, dass man nur diese 6 Führungsregeln beachten muss und dann läuft alles wie geschmiert. Das ist nicht so. Situation ist komplex, das will natürlich keiner hören, möchte klare Handlungsanweisungen haben und so funktioniert, so kriegt man jeden. Und der da nicht mitgeht, hat ja selbst ein Problem. Also wenn dann noch jemand kritisiert, dann hat der ja ein riesen psychisches Problem, weil sonst würde er mich ja nicht kritisieren. Und da, das ist ja auch, also ich habe jetzt übrigens nichts gegen die 6 Führungsregeln oder so. Ich habe ja selbst ein Buch geschrieben mit 28 Gesprächstechniken. Waren es 28? Es ist schon 3 Jahre her. Ich glaube, es waren 28. Und es gibt natürlich noch viel mehr, aber man muss natürlich auch kommunikativ Menschen etwas an die Hand geben, was ihnen hilft. Das heißt aber nicht, dass es dadurch ganz einfach ist und dass es dadurch immer funktioniert. Und jetzt kommt mir noch der Gedanke, es ist leider manchmal so, dass eine Art von Psychologisierung stattfindet. Also wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Problem haben, ansprechen, dass es nicht richtig gelaufen, dass man ihnen dann das Problem zuschiebt. Ach so, du hast so viel zu tun, na, dann musst du jetzt mal gucken, dass du da besser priorisierst. Na, das musst du selbst wissen. Ach so, du findest hier das alles durcheinander, wie es läuft. Na, da hast du ja wahrscheinlich ein Problem mit Selbstführung. Da musst du mal schauen, wie du das hinbekommst. Na? Also es ist eine Art von Immunisierung gegen Kritik, es alles den anderen zuzuschieben. Die anderen Personen ernst nehmen, wissen, egal wie gut ich es mache, es kann immer irgendjemand mit einem Problem kommen. Es gehört dazu. Das ist unser Leben. Also auch unser Alltagsleben, die Alltagskommunikation, egal wie gut wir es machen. Wenn ich eins gelernt habe in der Kommunikation ist, dass jemand alles richtig machen kann, es gut meinen kann, toll machen kann, toll sagen kann. Und gleichzeitig kann es sein, dass eine andere Person das als grenzüberschreitend empfindet, nicht okay findet, nicht richtig findet. Beides kann zur gleichen Zeit sein. Und deshalb ist es wichtig, diese Gesprächsfähigkeit immer beizubehalten. Ah, da hat jemand was. Wie gehe ich jetzt damit um? Ohne die Person zu psychologisieren, ohne mich über sie zu stellen.
Und das unterstreicht, finde ich, auch sehr, sehr gut, dass wir uns zwar Gedanken machen können darüber, wie möchte ich eigentlich wirken, aber dieses 100%, ich kann das wirklich kontrollieren, werde ich als glaubwürdig, als nahbar, als konsequent wahrgenommen, kann ich am Ende des Tages nicht. Ne? Also ich kann einen Impuls dafür setzen, das ist das, was du gesagt hast, aber wie es dann am Ende wirkt und wie die andere Person darauf reagiert, das muss ich sehen und dann gucken, wie ich dann entsprechend wieder damit umgehe. Und so ist es dann irgendwo auch ein Ping-Pong des Annäherns und Miteinanderredens, dann doch wieder miteinander, nicht nur übereinander. Marie, was ich ganz interessant finde, du hast gerade schon beschrieben, in deinem Buch hast du dir trotzdem mal Gedanken gemacht, was sind denn so Gesprächsregeln, die ja so alltagsfähig sind, würde ich es mal nennen. Und wir haben uns ja heute hier schon, würde ich sagen, an etwas herausfordernde Gesprächskontexte mal herangewagt. Ne? Also nicht ganz das Einmaleins, trotzdem wird natürlich viel von so einem Einmaleins gelten. Wenn wir aber in unserem Kontext bleiben, also gerade diese Arbeitswelt, in der wir gerade leben und auch unterwegs sind, mit viel Unsicherheit, mit viel Komplexität, mit viel Wandel auch in Unternehmen, ist natürlich ein schöner Nährboden auch für schwierige Gespräche, die wir führen, auch in der Führung. Mit Mitarbeitenden auch im 1:1, wo wir merken, da werden Erwartungen nicht erfüllt, da müssen wir vielleicht tatsächlich mal unangenehme Nachrichten mit transportieren, da sind wir nicht einer Meinung, da geht es vielleicht auch um kritisches Feedback. Also je komplexer es wird, je unsicherer es wird, ist zumindest so meine Beobachtung, je größer und stärker ist auch das Potenzial, dass wir irgendwo schwierige Gespräche führen müssen und auch werden. Hast du so ein paar Gesprächsregeln, Prinzipien, vielleicht auch Methoden, wo du so das Gefühl hast, die sind für solche Kontexte eigentlich universell schon ganz gut anwendbar? Es muss jetzt nicht auf jeden Kontext hundertprozentig passen, aber wo du so das Gefühl hast, aus deiner Arbeit auch in Unternehmen mit Teams und Führungskräften, das ist etwas, was uns ein bisschen Orientierung geben kann. Das kann uns nochmal helfen, in die eine oder andere Situation ein bisschen bewusster, ein bisschen strukturierter ranzugehen oder auch mal nochmal Klarheit zu schaffen, wie probiere ich hier eigentlich diesen Dialog gerade zu navigieren? Was kann uns da helfen?
Es gibt diese typischen Situationen, wo jemand aus dem Team etwas macht, was nicht in Ordnung ist und das muss dann angesprochen werden. Oder das ganze Team bekommt mal einen Einlauf. Nein, wir sagen das natürlich nicht so, sondern da ist etwas passiert und wir versuchen jetzt damit umzugehen. Und was in solchen Situationen oft passiert, ist erstens, das hatten wir vorhin schon angesprochen, man geht mit einer negativen Einstellung ran. Die blockieren sowieso nur, weil sie keine Lust haben. Okay, was gäbe es denn für neutrale, positive Gründe? Dann geht man schon mit einer anderen Einstellung rein. Zweitens, was oft gemacht wird, ist, dass zu früh Forderungen und Wünsche in den Raum gestellt werden. Stellen wir uns vor, jemand macht seine Arbeit nicht mehr so gut oder war in letzter Zeit unzuverlässig, kam unpünktlich. Und dann hat man mal gelernt, dass man mit Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch ja ganz gut vorankommt. Was auch so ist, ist eine gute Gesprächstechnik. Man kann sagen, Folgendes habe ich beobachtet. Die Wirkung auf mich war, für uns war das ungünstig, weil ich dann auch nicht weiterarbeiten kann und so weiter. Deswegen wünsche ich mir, dass du in Zukunft anders arbeitest oder wieder pünktlich bist. Mit dieser diese Gesprächstechnik sollte aber später kommen. Vor dieser Gesprächstechnik muss ich doch erstmal gucken, was war denn eigentlich der Grund dafür? Also wenn jemand sein Verhalten geändert hat, dann ist es doch erstmal interessant zu erfahren, was eigentlich passiert ist. Oder? Dann könnte ich natürlich die Wahrnehmung ganz objektiv beschreiben. Du warst in letzter Zeit 4-mal unpünktlich. Hier kamst du zu spät. Und anstatt jetzt zu sagen, ich wünsche mir in Zukunft Pünktlichkeit und bessere Ergebnisse, könnte man mal fragen, was in letzter Zeit los war. Oder ob man etwas anders machen kann, damit es wieder anders wird. Also dieses Gespräch zu führen, ein Erkundungsgespräch, ein Update-Gespräch. Was ist da eigentlich los? Natürlich kann man am Ende dann trotzdem noch gucken, wie können wir es jetzt hinkriegen, dass es besser wird. aber sich erstmal für den Menschen und für den Grund interessieren, das wäre schon mal eine sehr gute Idee. Forderungen, Wünsche erst später. Jetzt kommt's, welche Situationen gibt es noch? Eine gute Gesprächstechnik, die recht universell ist, ist Touch-Turn-Talk. Also da sind zwei Menschen, sie haben unterschiedliche Meinungen, vielleicht in einer Besprechung kommen viele Leute hoch, unterbrechen immer wieder, ja, aber man ist in so einer Ja-Aber-Sackgasse gelandet. Ja, aber wir müssen es doch so machen. Ja, aber wir müssen es doch so machen. Passiert ja super häufig. Und die Menschen reden natürlich sich weiter in ihren eigenen Standpunkt rein, je weniger sie von anderen gehört werden. Deshalb ist es gut, erstmal mit Touch reinzugehen, also den anderen Standpunkt zu berühren. Und zwar nicht mit, ich verstehe dich ja und so weiter, auch nicht mit, ich verstehe dich und gleichzeitig, dann ist es und gleichzeitig das neue Aber. Es geht darum, die andere Person also anzuerkennen, was sie da sagt. Und zwar inhaltlich. Also nicht, ich verstehe dich. Ja, was denn? Das kann man kaum glauben, wenn es so schwammig ist. Das ist ja nur eine Floskel. Sondern zu sagen, okay, du sprichst hier Folgendes an. Dir ist es jetzt wichtig, dass wir hier folgende Punkte noch beachten, die bisher überhaupt nicht beachtet wurden. Du sagst, das Budget findet hier überhaupt gar keine Beachtung, darauf sollten wir auch achten. Oder du sprichst hier gerade unsere Ressourcen an, dass die nicht ausreichen. Und das ist auch etwas, über das wir sprechen müssen. Also wirklich paraphrasieren kann man auch sagen, aber eben dieses tiefen Paraphrasieren. Man sagt auch High Quality Listening, also ich höre wirklich hin, für welchen Wert, für welche Inhalte die andere Person einsteht. Und nehme das dann in die Paraphrase mit auf. Und dann erst gehe ich in den Turn, also in den Dreh zu meinem Standpunkt und sage, und jetzt möchte ich noch Folgendes dazu anmerken. Oder zusätzlich ist noch wichtig das. Man kann auch sagen, und jetzt möchte ich dir sagen, warum ich es anders sehe, warum ich das nicht so nicht für so wichtig halte, kann man auch sagen. Ne? Und sobald aber mit Touch, mit dem Berühren die Türen geöffnet wurden und der andere weiß, ah, die hat's kapiert, dass das auch wichtig ist. Die hat gehört, was ich sage, muss die andere Person das ja nicht noch 18 Mal wiederholen. Sie ist dann offener, der anderen Sicht der Dinge zuzuhören. Das ist auch eine gute Methode, Touch-Turn-Talk wäre dann der eigene Standpunkt, der oftmals zu früh kommt. Also die eigenen Argumente, die eigenen Erklärungen, kommt alles erst später.
Gerade auch dieser Punkt ist Touch, der Aspekt. Und vorher hast du auch über, ich würde es mal nennen, ein Interesse, ne, erstmal an der Situation des Gegenübers zeigen, Erkundung, von Erkundung hast du gesprochen. Das ist ja etwas, wo wir Verständnis aufbauen wollen. Also wir wollen ja verstehen, was ist die Situation der anderen Person, was sehen wir vielleicht gerade auch noch nicht, kann ja manchmal auch der Fall sein, was eventuell das, was wir teilen wollen, schildern wollen, was uns nicht passt, was uns auf den Nerven geht, was vielleicht nochmal einen anderen Twist dazu gibt. Aus meinem eigenen Erleben finde ich das ganz interessant, frage ich mich manchmal, wo kann es mal passieren oder wie geht man damit um, wenn man das Gefühl hat, entweder man tänzelt so drumherum, also es wird nachher so ein, ich probiere mal mich hier so ein bisschen so ranzutasten, ne? Also ich will jetzt nicht zu überfallartig auf dieses Thema rumspringen, deswegen tänzel ich mal drumherum oder ich sehe so ein bisschen eine andere Falle, die es geben kann, dass es so ein bisschen so zu so einem Verhör wird eigentlich. Also eher dieses Verstehen wollen der Situation, der Person nachher dazu führt, dass wir eigentlich die Person ausfragen und sich unser Gegenüber vielleicht fragt so, okay, was sind denn das für Fragen, die ich da gestellt bekomme? Ja, ich wollte mal wissen so, wie ging es dir denn zuletzt und ich habe beobachtet, dass das so und so und was war denn da eigentlich los? Und ja, also es sind ja auch Fragen, die wir nicht kennen und wo ich so, ja, wie gesagt, dann schon mir vorstellen kann, für manche könnte das irgendwie auch so wirken wie so ein schlechtes Verhör in dem Moment, weil man ja erwartet, dass irgendwas danach kommt, einfach. wie geht man denn damit um, so mit diesen, ich sag jetzt mal so Nebeneffekten eines, ich probiere Interesse zu bekunden, ich probiere näher ranzurücken, ohne dass das aber jetzt irgendwie, wie gesagt, so ein unangenehmes Verhör wird oder so ein Abtänzeln wird.
Ja, das kann durchaus passieren. Deshalb ist auch eine eigene Offenheit wichtig. Also nicht dieses, was will sie jetzt damit? Sondern man kann natürlich vorher auch in eine Selbstoffenbarung gehen. Ich habe mich gewundert, weil so kenne ich dich gar nicht. Gibt es einen Grund dafür? Das war in der letzten Zeit anders als vorher. Also hier ist die Frage, wie kann ich das authentisch so formulieren, dass es auch zu unserer Beziehungsdynamik passt, zu uns als Menschen passt. Und dieses Frage stellen, ne, das ist natürlich etwas, generell schon wichtig ist, Interesse am anderen Menschen zu zeigen, aber man kann dieses Interesse auch übertreiben. Dass es in eine unangenehme Neugier geht oder auch, dass es wie ein Infragestellen ist. Also manche Menschen, je nachdem, wie sie geprägt sind, empfinden Fragen auch als negativ, weil sie so geprägt sind, dass die andere Person mir damit irgendetwas Negatives sagen will und es gar keine echte Frage ist. Außerdem, warum muss ich das jetzt von mir preisgeben? Menschen, die eher distanzierter sind und nicht so gerne Dinge von sich preisgeben, fühlen sich nicht wohl mit vielen Fragen, die ihnen gestellt werden. Mhm. Und deshalb ist es sehr wichtig, auch ein Gefühl für die Kommunikation und für das Gegenüber zu bekommen und kein Verhör daraus zu machen, in keinem Gespräch. Und sich übrigens auch die Warum-Frage zu sparen. Warum bist du 5-mal zu spät gekommen? Also du hast diesen Vorschlag ja, okay, und warum? Das ist eine sehr skeptische Frage und wir haben alle die Erfahrung gemacht, dass es eine unechte Frage ist, dass jemand eigentlich sagen möchte, ich bin damit nicht einverstanden. Die Person verpackt es aber in einer Frage. Früher als Kind wurden wir vielleicht schon gefragt, warum hast du die Zähne noch nicht geputzt? Aber das Warum interessiert ja keinen. Es interessiert ja, also man will nur sagen, bitte putz dir die Zähne. Das ist dann keine ehrliche Frage. Dann hätte man lieber eine Bitte formuliert, statt diese Frage gestellt. Und generell, wenn man wirklich etwas wissen möchte, ist es gut, auf die Warum-Frage zu verzichten, wenn das Gespräch gerade sensibel ist oder wenn da Spannungen in der Luft sind. Also die kann man sonst schon verwenden, wenn alles in Ordnung ist, aber wenn sowieso schon Spannungen in der Luft sind, ist es gut, die zu vermeiden, weil viele Menschen sich von der Warum-Frage das wie einen Vorwurf empfinden.
Kann ich gut nachvollziehen, ne?
Also durchaus vorsichtig sein, ja.
Ja. Ja, es äußert so eine gewisse Skepsis, die wir schon vorher haben. Die ist irgendwie eingebaut in der Frage, ne? Das stimmt total. Und ich finde, wenn ich jetzt mal so auf unser komplettes Gespräch schaue, man merkt, dass Kommunikation eigentlich in Summe nicht so richtig planbar ist, ne? Also wir können probieren, sie auf dem Reißbrett zu planen, indem wir uns überlegen, wie möchte ich wirken, was bedeutet es für mich, authentisch zu sein. Und für mich persönlich, wenn ich das reflektiere, worüber wir gesprochen haben, ich glaube, dann sind das alles total wichtige Fragen der Selbstreflexion und Selbsterkenntnis. Aber jede Gesprächssituation hat dann doch irgendwo auch eine eigene Dynamik, ne? Und da offen zu bleiben, auch zu schauen, was passiert in dem Dialog, was nämlich vor meinem Gegenüber war, ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Teil dieses Weges, ne? Also da auch nicht sich zu festzufahren in irgendwelchen Techniken oder vielleicht auch Überzeugungen, wie ich in einer gewissen Situation wirken möchte, sondern auch ein bisschen situativ kommunizieren zu können, fühlt sich für mich zumindest nach dem Ansatz an, der am ehesten das erreichen kann, was wir uns wahrscheinlich dann wünschen.
Ja, wir können uns einen roten Faden überlegen, das Gesprächsziel überlegen. Man kann sich überlegen, was möchte ich auf der Sachebene ansprechen, was sind wichtige Punkte, die andere Person wissen muss und was sind wichtige Punkte, die ich von der anderen Person erfahren möchte. Das kann ich mir überlegen. Ich kann auch überlegen, was möchte ich auf der Selbstoffenbarungsebene von mir preisgeben, was wäre gut, was wäre wahrscheinlich beziehungsstärkend, wenn die andere Person das wüsste, dass ich das so wahrnehme und so dazu denke. Was möchte ich auf der Beziehungsebene rüberbringen, was ich von der anderen Person halte? Da ist oft der Knackpunkt. Wir bringen oft was anderes rüber, als es angenehm ist für die andere Person oder sogar, als wir es eigentlich rüberbringen wollten oder auch ehrlich denken. Und auf der anderen Seite auch der Appell, was möchte ich am liebsten, was die andere Person jetzt verändert, was sie tun soll. Und das sind Dinge, die man vorbereiten kann, die man alle ansprechen kann. Und was die andere Person dann in dem Gespräch draus macht, da kann ich mir auch überlegen, wie gehe ich damit um das. Aber man plant etwas und rechnet dann mit dem Unvorhergesehenen. Und das ist vollkommen in Ordnung und vollkommen normal. Und es wäre schrecklich, wenn jedes Gespräch so ablaufen würde, wie man sich das vorher geplant hat. Dieser Wunsch nach Kontrolle, so kontrollierst du jedes Gespräch. Wer fragt, der führt. Muss ich denn ständig führen? Wäre es denn doch auch mal in Ordnung, wenn die andere Person führt und auch mal sagt, wo sie hin möchte? Aber dafür braucht man natürlich auch Zeit. Und die hat man natürlich oft nicht. Also all diese Schwierigkeiten, die entstehen, stehen durch viel Druck Rastlosigkeit durch viel zu viel Kommunikation. Ich muss da noch antworten, da noch antworten, da noch antworten. Wie wollen wir das denn adäquat, angemessen, überall machen? Es ist doch klar, dass es zu Spannungen kommt. Und dann geht es nicht mehr darum, nicht mehr nur ausschließlich um meine Arbeit. Ich kümmere mich um das Individuum. Also ich arbeite zwar mit Gruppen, aber es geht darum, wie könnt ihr eure eigene Kommunikation verbessern. Es geht auch um das System drumherum, wo man organisationspsychologisch gucken muss, gibt es denn da überhaupt eine Rollenklarheit? Wie sind denn eure Entscheidungswege? Wie kompliziert ist es denn? Denn je nachdem, wie das ist, kann ja jemand so gut in der Kommunikation sein, wie er will. Er wird diese Schwierigkeiten nicht durch seine eigene individuelle perfekte Kommunikation auffangen können. Ganz wichtig, auf alles zu gucken. Spannungen sind normal. Und oft muss man Dinge als Sandwich-Führungskraft über sich ansprechen. Wie kann man den Rahmen verändern, damit wir auch überhaupt die Möglichkeit haben, bessere Mitarbeitergespräche zu führen und vielleicht auch weniger operativ tätig zu sein?
Marie, hier hören ja eine ganze Menge Führungskräfte mit, die mit Sicherheit bis hierher auch schon ganz viel genickt haben und ganz viel auch überlegt haben, so okay, oh ja, das ein oder andere muss ich vielleicht für mich auch nochmal reflektieren, durchdenken und tatsächlich auch einfach mal umsetzen oder ausprobieren. Wenn es aber um eine Sache ginge, eine Sache, die du Führungskräften hier mit auf den Weg geben könntest, die relativ schnell, relativ pragmatisch machbar, umsetzbar ist, um sich vielleicht ein bisschen bewusster mit der eigenen Kommunikation auseinanderzusetzen, vielleicht auch nochmal einen bewussten Impuls in der Kommunikation mit Mitarbeitenden oder mit dem Team zu setzen. Was könnte so eine Sache sein, die Führungskräfte hier heute mitnehmen können und vielleicht direkt einfach mal für sich testen und ausprobieren können?
Der wichtigste Satz ist heute schon gefallen. Wer sich nicht gehört fühlt, verhält sich unerhört. Könnte das vielleicht ein Grund sein in einer Situation? Zweite Frage ist, oder der zweite Punkt ist, sein eigenes Kommunikationsmuster zu checken und sich dessen bewusst zu werden. Es gibt mehrere Extreme in der Kommunikation. Wir haben ja jetzt viel davon gesprochen, für andere Personen, also andere Personen zu verstehen, Verständnis zu haben für verschiedene Sichtweisen, aber es gibt auch Menschen, die sind viel zu viel in diesem Verständnis. Die verstehen den ganzen Tag, die nehmen alles mit, egal wie dämlich das vielleicht ist. Ja, also das ist dann auch, das geht in dieses Extrem der Selbstaufgabe und auch der Konfliktscheue, also dieses, oh, was mache ich jetzt damit und wie kann ich es ganz sensibel formulieren? Und dann gibt es auf der anderen Seite die Konfrontativen. Und das braucht man auch als Führungskraft. Ich weiß jetzt, es wird der anderen Person nicht gefallen, dass ich das sage, aber ich bin in der Lage dazu, das zu machen. Konfrontation konnotieren wir oft mit etwas Negativem, aber das bedeutet erstmal nur, ich sage etwas, was der anderen Person in den Strich geht vielleicht. Das kann man natürlich auch im Extrem machen, in einer Rücksichtslosigkeit. Und sich selbst mal zu fragen als Führungskraft, wie ist denn mein Kommunikationsmuster? Habe ich die Tendenz in die eine oder andere Richtung? Bin ich eher sehr im Verständnis? Bin ich eher in der Konfrontation? Und alles ist richtig. Wir sind unterschiedliche Persönlichkeiten und haben natürlich unterschiedliche Ausschläge. Was man sich hier aber fragen kann, ist es immer hilfreich? Und in welchen Situationen könnte ich etwas davon abweichen? Was wäre meine persönliche Entwicklungsrichtung?
Sehr, sehr gut. Ganz viel Food for Thought. Man merkt, Kommunikation ist auch einfach ein großes Thema der persönlichen Selbstentwicklung. Also sich selbst auch kennenzulernen. Du hast über eigene Muster gesprochen. Es geht auch viel um so eine eigene Haltung, glaube ich, die immer mal wieder auch durchkommt. Und am Ende des Tages sich aber auch mit seinem Gegenüber auseinanderzusetzen. So ein aufrichtiges Interesse auch am Gegenüber habe ich immer wieder wahrgenommen. Und all das braucht natürlich auch Zeit und Raum, die wir uns aber hoffentlich auch etwas nehmen im Alltag. Marie, vielen, vielen Dank für deine zahlreichen Insights, dass du mit uns mal wirklich durch das Thema durchgegangen bist und auch geschaut hast, gerade in schwierigen Kontexten, was können wir dann machen und wie können wir Kommunikation als so ein großes Thema gerade in der heutigen Zeit gut navigieren. Für alle die noch ein bisschen tiefer tauchen wollen, entweder in deiner Arbeit oder ganz generell, hast du so ein paar Empfehlungen, wo findet man vielleicht noch generell ein bisschen mehr zu dem Thema?
Wer zu dem Thema lesen möchte, kann das in meinem Buch tun, Menschen überzeugen, die Recht haben wollen. Kann schon verraten, hier geht's am Ende um Gesprächskultur. Außerdem gibt es verschiedene Podcasts. Darf man das hier sagen? Das ist noch
ein
Podcast. Man kann auf Spotify meinen Namen eingeben und findet verschiedene Podcasts. Und natürlich kann man meine Website besuchen, marie-therese-braun.de. Und natürlich kann man uns auch schreiben. Also dort findet man auch den Kontakt. Wer Fragen hat, kann gerne eine E-Mail schicken.
Das verlinken wir auf jeden Fall alles in den Shownotes. Wer Lust hat, gerne mal reinklicken und ein bisschen weiterlesen. Marie, vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Für, ja, ich finde, Einblicke, die aktuell relevanter sind denn je. Wir haben über Gesellschaft, über Politik, aber letztlich auch über unser Alltagsleben gesprochen. Und auf all diesen Ebenen findet irgendwo auch Kommunikation statt. Deswegen macht es total Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Vielen, vielen Dank für dein Wirken und alles Gute.
Dankeschön, danke für das Gespräch und für deine Fragen.
Erstmal Leading Well, heute mit Marie-Therese Braun. Ja, ein Gedanke habe ich auf jeden Fall aus dem Gespräch noch mitgenommen und das hat mich wirklich eine ganze Zeit beschäftigt, und zwar, dass die größten Kommunikationsprobleme gar nicht so sehr durch unterschiedliche Meinungen entstehen, sondern meistens durch vorschnelle Urteile, die wir über Menschen haben. Ich finde, gute Kommunikation beginnt mit echtem Interesse am Menschen und das hat Marie auch immer wieder betont. Wir sollten zuhören, offen bleiben, uns auch erlauben, eine Person immer wieder neu kennenzulernen und ab und zu vielleicht auch Menschen wieder aus unseren fertigen Schubladen rausholen. Und genau das ist meine Einladung diese Woche an dich. Welche Schubladen willst du mal wieder öffnen? Wo hast du vielleicht Urteile gefällt, die du mal wieder hinterfragen willst zu Menschen aus deinem Team oder vielleicht auch direkten Umfeld? Ich glaube, dass das eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist, nicht nur die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, wieder neu zu beleben, sondern auch unsere Beziehungen zueinander vielleicht nochmal neu aufzulegen und zu stärken. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie super gerne mit Kollegen, mit Bekannten oder einfach direkt auf LinkedIn. Wenn du unsere Arbeit hier darüber hinaus unterstützen möchtest, lass uns gerne deine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast da. Eine Bewertung ist schnell gemacht. Aber sorgt einfach dafür, dass genau diese Gedanken, diese Impulse noch ein bisschen sichtbarer werden. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Falls du dich für eine Zusammenarbeit mit uns interessierst, sei es im Rahmen eines Führungstrainings, vielleicht eines Teamworkshops oder auch einer Podcast-Kooperation, dann nimm sehr, sehr gerne mit uns Kontakt auf. Alle Informationen, wie du direkt mit uns in den Kontakt kommen kannst, findest du auch wie immer in den Shownotes. Das war Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Bis ganz bald, dein Benjamin.